Ich begrüße euch zu meinem Vortrags-Workshop Wie surfe ich sicher im Netz? Ich bin Nico und ich möchte euch so ein paar grundsätzliche Dinge zeigen, wie Browser-Konfiguration und ein paar Verhaltensregeln, weil mit der Konfiguration hört es ja nicht auf. Also, ich möchte das Ganze erstmal einteilen. Grundsätzlich erstmal, welchen Browser benutzt man am besten? Danach, welche Sicherheitslücken man zu beachten hat. Oder, na, Sicherheitslücken sind es nicht ganz, aber Aspekte. Dann würde ich euch kurz zeigen, wie man das macht. Also wirklich, ich habe hier einen Browser ausgewählt, den ich wirklich von Grund auf konfigurieren würde. Und dann eben gibt es die Grundregeln, weil die beste Konfiguration nichts nützt, wenn man dann trotzdem fragwürdige Dinge im Internet macht. Ja, und ganz zum Schluss, wenn ich euch genug gelangweilt habe, dürft ihr mich löchern. Wortwörtlich oder bildlich. Ich wehre mich. Also, zum einen, die Wahl des Browsers. Es gibt ja in der Welt der Computer schon ziemlich viele Browser. So die bekanntesten Internet Explorer, Chrome, zwar neu, aber schon sehr bekannt. Opera, weniger bekannt, aber lange da. Firefox und Chromium. Und, ja.
Safari.
Ja gut, okay, Safari. Wenn man auf Äpfel steht, kann man auch Safari nehmen. Doch, der steht ganz vorne. Wurde auch als erstes erwähnt. Gut, aber die ersten drei Browser, obwohl ich eine Zeit lang Opera ziemlich gemocht habe, haben alle drei denselben Fehler. Sie haben geschlossene Quellen. Das heißt, keiner kann sich genau anschauen, außer den Leuten, die daran arbeiten, was der Browser in einem gegebenen Fall genau macht. Das ist zum einen hübsch zu wissen, was der Browser macht. Zum anderen ist das aber auch schön, wenn man Fehler beseitigen möchte. Das wird dann eben langsamer. Begrenzte Anzahl von Leuten haben Einblick und nur begrenzte Anzahl von Leuten können daran arbeiten. Das ist zum Beispiel bei Open-Source-Projekten wie Firefox eben einfacher, weil es gibt wirklich weltweit sehr viele Leute, die auch mal reingeschaut haben. So. Deswegen grundsätzlich die Wahl des Browsers wäre dann eben ein Open-Source-Browser. Firefox ist schon mal eine sehr gute Wahl. Chromium ist ein Sonderfall, da es eigentlich ein Ableger von Chrome selbst ist. Google hat große Teile des Quelltextes, den es für Chrome benutzt hat, veröffentlicht. Und daraus wurde dann Chromium gebaut, der dann letztendlich vollständig quelloffen liegt. Also, ja, man hat ein Chrome ohne Google. Ja, essentiell. So, die Aspekte, die abgedeckt werden sollten, die besprochen werden sollten. Zum einen HTTPS bzw. HTTP over SSL. HTTPS. Dann einige Dinge, die immer abgeschickt werden, wenn man eine Seite aufrufen möchte. Das ist der HTTP Referrer, der User Agent. Danach, was auf einem Rechner selber liegt, die Cookies, und was dann auch noch auf einem selber läuft, JavaScript. Und dann noch eine serverseitige Sache, User Tracking, was sehr viele sehr, sehr gerne machen. Also, HTTPS ist wichtig. Es ist nämlich die verschlüsselte Übertragung zwischen dem Client, den man selber hat, und dem Browser, dem Server. Entschuldigung. Wenn man nur normal HTTP aufruft, also eigentlich das Standardprotokoll, läuft diese Vertragung unverschlüsselt. Und in einem offenen Netzwerk, wie zum Beispiel hier gerade auf der Veranstaltung eins ist, kann man sich wirklich hinsetzen und alle Päckchen, die man abschickt, mitlesen. Und da sie unverschlüsselt sind, kann man wirklich alles lesen. ungünstig. Unschön. Aber HTTPS hat auch so ein paar Sachen, dazu komme ich eigentlich noch später. Also auch böse Leute können HTTPS verwenden. Und nicht jedes Zertifikat ist ein gutes Zertifikat. Ja. Dann der HTTP-Referrer. Das ist ein Teil eines Seitenaufrufs über einen Link, wenn ihr schon browst. Und zwar gibt er an, praktisch von welcher Seite über welchen Link man zu der Seite gekommen ist. Das speichern die Server sehr gerne. Also zum Beispiel, wer einen Blog hat, zum Beispiel bei WordPress oder Blogspot, der bekommt das wirklich regelmäßig angezeigt, von wo Leute kommen. Das macht dieser Dienst eben über den Referrer, der tatsächlich von dem Client abgeschickt wurde. Ist also an sich nicht wirklich eine Sicherheitslücke, aber man sendet einfach Informationen über sich im Netz, die zurückverfolgbar sind. Also man kann wirklich über so eine Referrer-Kette letztendlich feststellen, von wo man eigentlich gekommen ist. Wenn man zum Beispiel sich auf mehreren, oder zum Beispiel auf demselben Server bewegt, dann wird ja der Referrer immer wieder neu versendet. Kann man nachverfolgen. Muss nicht sein. Und ja, Sicherheit im Internet geht auch sehr eng damit einher, dass man auch anonym im Internet herumbrowst. So, der User Agent. Das ist auch Teil einer Anfrage an den Server. Und das verrät wiederum, welchen Browser, welches Betriebssystem man verwendet. Auch welche Sprachen man spricht, beziehungsweise in welcher Sprache man sozusagen im Internet herumreist. An sich auch nichts Böses, aber gerade wenn man eine etwas ausgefallenere Sache benutzt, zum Beispiel es gibt Leute, die sich ihren Browser selber aus den Quellen kompilieren, nicht weiter schwer, aber dann wird das auch im User Agent vermerkt, sozusagen, dass es ein selbstkompiliertes ist. Und je einzigartiger dieser Referrer ist, desto leichter ist man zurückzuverfolgen. Deswegen sollte man auch den unterdrücken, das geht. Cookies. Als nächstes haben wir Cookies. Die kommen aus dem Ofen. Sind lecker. Aber ja, das sind die falschen Cookies. Wir reden hier über Cookies im Browser. Und die speichern Informationen von der Seite auf dem Computer selbst. Also bei einem selbst. Und zwar zum Beispiel, wenn man sich in einem Forum anmeldet, merkt sich das Forum über einen Cookie, den es bei einem schreibt, dass man sich mal angemeldet hat. Und dieses, solange das Cookie gültig ist, will das Forum nicht, dass man sich neu anmeldet. Zum Beispiel. Ist an sich keine schlechte Sache und dazu wurden Cookies auch eigentlich erfunden. Aber leider werden Cookies auch eingesetzt, um Surfverhalten zu protokollieren, wie zum Beispiel Suchanfragen auf Seiten, die werden einfach in einem Cookie eingeschrieben, einfach hintereinander weg, was man so im Laufe der paar Tage gesucht hat. Weil ein Cookie kann ja in ein paar Minuten, in ein paar Stunden oder vielleicht in ein paar Jahrhunderten ablaufen. Das ist egal. Das muss nur irgendwie gesetzt sein. Deswegen, ja. Es gibt gute Cookies, es gibt böse Cookies. Und zuletzt JavaScript. JavaScript ist eine Programmiersprache, in der viele Webinhalte geschrieben sind, die interaktiv mit dem Browser laufen oder indem man interaktiv mit der Seite arbeiten kann. Praktisch jede moderne Seite verwendet es. Aber JavaScript kann auch sehr viele Sachen auslesen. Also Betriebssystem kann ausgelesen werden, Grafiktreiber können ausgelesen werden, Bildschirmauflösung kann ausgelesen werden. Ja, sehr einfach. Was auch nicht unbedingt sein muss und man ist kein öffentlicher Rundfunk, man möchte seine Informationen ja bei sich behalten. Denn alles, was man über sich im Internet verrät, bleibt dort im Zweifelsfall gespeichert. Und deswegen sollte man möglichst wenig Informationen über sich verbreiten. So, und zum Schluss das User-Tracking. Das User-Tracking ist eine Sache, der man nur dann ausweichen kann, wenn man die richtigen Dienste im Internet benutzt. Weil man kann dem nicht ausweichen, in dem Sinne, dass man sich irgendein Plugin installiert. Das geht nicht wirklich. Man kann höchstens ein User-Tracking verwirren, indem man ihm sozusagen noch viel, viel mehr sinnlose Anfragen sendet, sodass es völlig, naja, zufällig erscheint, was man macht. Und dadurch ist man wiederum nicht mehr zurückzuverfolgen. Deswegen User Tracking, das macht die großen Suchmaschinen sehr, sehr gerne, um zum Beispiel personalisierte Werbung auf einen einprasseln zu lassen. Man hat vor 5 Minuten nach Anti-Schuppen-Shampoo gesucht. Jetzt gibt es eben halt nur Anti-Schuppen-Shampoo-Werbung für diese IP. Was heißt das letztendlich in der Praxis beim User-Tracking? Das kann man vermeiden. Zum Beispiel, man könnte statt Google den Suchdienst DuckDuckGo verwenden. Der benutzt zwar letztendlich auch Google, aber man kommuniziert nie direkt mit Google, was dazu führt, dass Google diese Informationen nicht auswerten kann. Und DuckDuckGo selbst hat keine Werbung. Wunderhübsch.
Noch nicht.
Noch nicht? Ist es geplant?
Die wollen mal Textwerbung.
Gut, okay, Textwerbung geht ja noch. Aber
das ist so, wie Google auch angefangen hat.
Bitte nicht.
Wo hat der überhaupt geschafft? Wie schreibt man
da? Hm?
Wie die Ente oder was?
DuckDuckGo, ja, wie die Ente. Ich kann es euch dann später zeigen. Ich habe ja vor... Ich habe eh vor, danach einen Browser aufzumachen. Ich konfiguriere mal für euch einen Browser. Deswegen kann ich den Dienst dann gleich zeigen. Und zwar jetzt. Also, die Wahl meines Browsers ist Chromium. Ich könnte auch Firefox nehmen, aber ich habe nun mal Chromium als den Browser meiner Wahl erwählt. Ich habe einfach die Feststellung gemacht, dass er etwas ressourcenschonender auf meinem Laptop ist und mein Laptop ist nun mal nicht ganz so neu. Ja, ich habe ihn gebraucht gekauft. Und gut, das ist ein Chromium, der ist völlig unkonfiguriert. Und deswegen gehen wir mal gleich in die Konfiguration rein.
Man sitzt nicht ganz auf dem Schirm. Wo hast du jetzt geklickt?
Und zwar hier auf das... man sieht das wirklich nicht. Ja, das ist aber seltsam. Moment, das ist jetzt. Naja, es ist eigentlich als.
Ja,
dann mache ich ein bisschen. Sehr gut. So, also hier ist so ein Schlüsselsymbol. Und dann gibt es hier unten Einstellungen. Und dann ist man da. Gut,
man sieht das nicht. Kannst du die Auflösung
ändern? Man sieht es wirklich nicht. Gut. Ich mach mal. Es tut mir leid, ich werde tatsächlich an der da ein bisschen rumarbeiten müssen. Probieren wir es mal mit ganz klein. Man sieht's. Sehr gut. Na, ja, ich werde es behalten. Gut. Wir sind wieder da. Gut, Chromium bietet einen an, dass man sich bei Chromium sozusagen anmelden kann. Macht das nicht. Das muss nicht sein. Weil da kommuniziert man wieder direkt mit Google und es ist schon schlimm genug, dass man es als Suchmaschine benutzen kann. Es ist eine gute Suchmaschine, deswegen gibt es DuckDuckGo. Gut. Zum einen bietet es einen an, wie es sich beim Neustart verhalten soll. Also ob es komplett, also mit einem neuen Tab starten soll, also komplett leer. Oder wo man zuletzt aufgehört hat. Oder, naja, eine spezielle Startseite aufrufen soll. Diese Einstellung ist eigentlich abhängig davon, ob man den Rechner alleine benutzt oder ob da noch andere Personen sozusagen auf einem gemeinsamen Account zugreifen. Das ist nach persönlichem Geschmack. Das Aussehen, das ist hier eher unwichtig. Suchmaschinen sind Suchmaschinen. Man könnte zum Beispiel statt der Standard-Google-Suchmaschine zum Beispiel das von mir bereits erwähnte DuckDuckGo verwenden. Ja, man kann dann tatsächlich es als Suchmaschine anwählen. Also man macht einen Rechtsklick in das Eingabefeld und dann gibt es wirklich dieses als Suchmaschine hinzufügen. Dann fragt es einen nach, wie heißt diese Suchmaschine, welchen Kurznamen will man ihr geben, zum Beispiel geben wir da einfach ein G. Dann speichern wir es einfach und dann zum Beispiel eben, wenn man einen neuen Tab aufmacht, dann kann man G und dann einfach G, Leerzeichen, Suchbegriff und dann geht einem DuckDuckGo auf direkt mit dem Suchbegriff. Das ist eine sehr lustige kleine Sache, die man so machen kann. So, zurück zu den Einstellungen. So, die wirklich wichtigen Einstellungen verbergen sich leider unter den erweiterten Einstellungen. Zum Beispiel die Privatsphäreneinstellung. Ja, bitte.
Ich habe nachgeguckt, wer diese DuckDuckGo eigentlich betreibt. Ich meine, wenn das Rendier jetzt hier und nicht Google, also warum soll ich denen jetzt mehr trauen als Google? Das ist die
Frage. Sie haben eine Privacy Policy, also wirklich eine Datenschutzerklärung, die ziemlich klein ist, ziemlich leicht verständlich ist und es war mal, glaube ich, ein Crowdfunding-Projekt. Bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher, aber es ist. Sie haben es sozusagen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verankert, wie sie arbeiten und dass sie wirklich ihre Daten nicht weitergeben und auch nicht wirklich speichern.
Google kriegt dann quasi nur die Anfrage.
Richtig. Google kriegt einfach nur die Anfrage und sie kriegen von Google nur die Suchergebnisse. Und das auch nur die richtigen Suchergebnisse, also nicht das, was noch als zusätzliche Suchergebnisse noch manchmal daneben passiert. Ja?
Warum lässt Google das zu? Das kann es nicht verhindern.
Das kann es nicht wirklich verhindern, richtig, das ist das.
Das ist doch relativ leicht zu verhindern.
Nicht wirklich. Es gibt leider.
Ich habe da halt diese eine IP, die schickt mir 1 Million Anfragen am Tag.
Es ist ja nicht eine IP, okay, das ist es ja.
Also ja. Google macht ja auch solche Sachen, wenn es auf bestimmten Netzbereichen viele Anfragen kommen.
Ja, sie sperren es. Also es gab mal Anläufe, die tatsächlich mal so gesperrt wurden, das stimmt, aber.
Passiert uns im Firmennetz relativ oft, aus Gründen, die keiner kennt, aber. Das passiert tatsächlich.
Ja, ich weiß, es gab mal diesen Scroogle Google Scraper, der das auch mal gemacht hat. Das war auch so ein Internetdienst und der wurde auch ziemlich rigoros einfach von Google gesperrt, weil sie einfach nur 4 Server hatten, mit denen das gemacht wurde. Ich weiß jetzt selber nicht, wie das DuckDuckGo selber macht, dass sie wirklich nicht gesperrt werden.
Ich bin ehrlich gesagt skeptisch. So, das ist eigentlich nur die nächste Firma, wo ich da hingehe.
Das ist vielleicht das Geschäftsmodell, ich weiß, wie die arbeiten, bin ich da auch, traue ich da lieber Google als auch in der Firma, wo ich nicht weiß, was sie sind, wo wie sie Geld verdienen, weil irgendwie müssen sie ihre Server bezahlen. Da bin ich echt skeptisch, muss ich gestehen.
Man kann ja nachschauen. Tja. Also Sie haben das hier.
Was ein Vorteil von DuckDuckGo ist, dass die solche Weasel Words, also solche schlüpfrigen Formulierungen, die Google jetzt schon in seiner Privacy Policy drin hat, nicht benutzen. Das heißt, man kann sie im Zweifelsfall darauf festnageln.
Ja.
Auf das, was sie sagen. Google kann man nicht mehr festnageln, weil die nichts haben, wo sie uns festnageln kann.
Außerdem haben sie auch so eine etwas eigene Art zu suchen. Zum Beispiel, man kann direkt in der Suche angeben, dass man zum Beispiel nur bei Wikipedia suchen möchte. Zum Beispiel eben müsste ich eigentlich direkt bei Wikipedia rauskommen. Also das ist auch eine lustige kleine Sache. Also wie gesagt, sie haben eine ziemlich leicht verständliche, ziemlich eindeutige Datenschutzerklärung. Und naja, da sie sie haben, sind sie darauf festzunageln. Also das jetzt hier durchzugehen, würde trotzdem ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber es ist nachzulesen. Lest es euch nach, wenn ihr skeptisch seid. Wenn es euch dann nicht gefällt, ihr könnt weiterhin Google benutzen, wenn ihr unbedingt wollt.
Forestle.
Was bitte?
Forestle. Auf jede Aufgabe wird ein Zern gespendet für die Regenwalde. Oder X-Quick.
Oder so. Es gibt auch andere Suchmaschinen als Google. Google hat sich nur in der Praxis als eine der mächtigsten bisher erwiesen. So.
Es gibt auch noch andere Backends für DuckDuckGo. Also DuckDuckGo benutzt nicht nur
Google. Ja, es benutzt auch Yahoo und Bing. Also und die drei großen.
Und Wikipedia. Und es werden auch neu entwickelt. Also man kann auch zusehen, was die gerade für neue Backends und für Technologien bei DuckDuckGo implementieren und die wachsen.
Danke. So, zurück zu den Einstellungen, zurück zu den privaten Einstellungen. Zu den Inhaltseinstellungen, was dargestellt wird. Cookies. Das hier ist eine wichtige Einstellung. Man sollte niemals wirklich zulassen, dass eine Seite die Cookies von Drittparteien sozusagen auf einem speichert. Also zum Beispiel, man ruft Google auf, aber man kriegt einen Cookie von Yahoo reingedrückt. So zum Beispiel eben Fremdcookies, die eigentlich nicht von der Seite selbst stammen. Eigentlich ist die Standardeinstellung, dass alle gespeichert werden, sollte man nicht machen. Man sollte mindestens einstellen, dass sie gelöscht werden, sobald man den Browser schließt. Dann sind sie alle weg. Gut, dann merkt sich der Browser eben, wenn er geschlossen hat, einfach nichts mehr. Das ist total Amnesie. Aber das ist eine Möglichkeit. Aber ich werde noch später ein paar Plugins zu Chromium vorführen, die das noch etwas besser managen können. Gut, Bilder sollten angezeigt werden, sonst wird das Internet etwas fade, aber gut. JavaScript. JavaScript möchte ich später mit einem Plugin lösen. Weil es generell auszuschalten auch nicht die Lösung ist. Es gibt einfach Seiten, die ohne JavaScript nicht ordentlich funktionieren. Viele, ja, sehr, sehr viele Foren zum Beispiel. Plugins. Plugins sind so eine Sache. Chromium bietet die schöne Möglichkeit an, dass nicht alle Plugins sofort bei Seitenaufruf gestartet werden, sondern erst wirklich, wenn man draufklickt. Finde ich eine schöne Sache. So wird man nicht gleich zugemüllt, wenn da irgendwas läuft. Zum Beispiel eben YouTube-Videos starten nicht sofort, wenn die Seite aufgerufen wird. Man muss erst hinklicken. Da steht dann wirklich so, click to run Flash. Und dann erst startet das Video, weil dann erst das Flash-Plugin gestartet wird dafür. Also wirklich, Flash läuft dann nur, wenn man es möchte. Das ist eine sehr schöne Sache. Pop-Ups sind Pop-Ups und standardmäßig werden sie schon geblockt. Auch so eine Sache, man kann über seine eigene IP-Adresse auch durchaus zurückverfolgt werden oder der Computer sagt, weiß auch selber, wo er sich halbwegs befindet, weil man es ja einstellt, zum Beispiel über die Zeitzoneneinstellung. Sagt man ihm Bescheid, wo man ist, und das könnte man übers Internet abfragen. Man kann das aber auch beim Browser direkt schon unterbinden, dass es nicht mehr macht. Ja.
Aber trotzdem weiß doch immer mein Provider, ob ich jetzt aus Deutschland komme oder aus Großbritannien oder sonst wo.
Ja, das stimmt.
Gerade wenn ich bei Eurosport UK den Livestream gucken will, dann muss ich immer das über Proxy gehen.
Ja. Ja, das ist. Ja. Natürlich, der Provider weiß es, aber die Kommunikation mit deinem Provider ist eine etwas langwierige Angelegenheit, sodass sich nur wirklich Behörden damit beschäftigen.
Also gibt es keine Variante, wo man das...
Naja, also die einzige Variante wäre dann ein Proxy-Netzwerk wie Tor, aber das ist nicht Gegenstand des Vortrags hier, und es gibt später in der Datenspur was zu zwiebeln. So, Fullscreen, egal. Mauscursor, es gibt Seiten, die einen Mauscursor blocken können, sodass man die einfach nicht mehr sieht. Finde ich persönlich unschön. Ich sehe gerne, wo meine Maus sich befindet. Das ist einfach so eine Sache. Persönlicher Geschmack. So, das sind die Standard-Privatsphären-Einstellungen. Gibt es dazu erstmal Fragen, oder? Scheinbar nicht. So, dann. Das ist auch nur so eine browser-eigene Angelegenheit. So Navigationsfehler beheben über Web-Services. Das ist eher Geschmackssache. Weil nur wenn man sich vertippt hat, wird das aufgerufen. Ja, man kann es ausschalten, genauso wie dass sich der Browser sozusagen merkt, welche URLs man schon mal eingetippt hat, dass er das sozusagen automatisch vervollständigt, kann man ausmachen. Ja, aber das sind so persönliche Einstellungen, die eigentlich weniger Informationen ins Internet hinaus brüllen. So, aber das hier, auch das nächste sind eher so Sachen, das sind persönliche Einstellungen für den Computer, also zum Beispiel, ob sich der Browser merkt, wie man ein Formular im Internet ausfüllt, also mit Name und Nachname und Adresse, kann man anschalten, kann man ausmachen, das ist auch so, wie der Rechner benutzt wird, ob der Rechner öffentlich ist oder ob er privat ist. Ob er sich auch Passwörter merkt, Benutzernamen und Passwort für Dienste. Ja, ich mache das für mich persönlich aus. Ich mache das generell immer aus. Ich habe meine Passwörter im Kopf. Das ist dann immer lustig, wenn ich einen Rechner neu starte, auf dem ich zugegen bin. Fängt das große Passworten an. Proxy-Einstellungen, wo hier von Proxys geredet wurde, macht man auch hier. Und ja, Sprachen, Downloads, HTTPS über, ja, und SSL, Zertifikate kann man sich hier anschauen, welche man angenommen hat, welche man kennt. Und ja, man sollte sich auch anschauen, ob diese Zertifikate wirklich noch gültig sind, ob sie nicht schon wieder zurückgezogen wurden. Das ist wichtig. Google Cloud Print und Background Apps. Google Cloud Print ist, naja, ich weiß selber nicht genau, was das ist, deswegen lasse ich das hier sein, aber Background Apps, das hier sollte man ausgeschaltet lassen. Sonst könnte noch irgendwas im Hintergrund laufen, wenn man den Browser bereits ausgeschaltet hat. So, man sollte nicht in diese Falle aus den Sinn verfallen. Man weiß auch nie genau, was noch im Hintergrund laufen könnte. Es ist standardmäßig angeschaltet. Ja. Also, Man kann sich ja verschiedene Plugins zu Chromium runterladen. Und die könnten zum Beispiel auch einfach mal weiterlaufen. Also weil sie zum Beispiel auch ein eigenes Fenster geöffnet haben. Gut, dann wird das Fenster einfach mit dem Browser mitgeschlossen. Ich finde das persönlich eine durchaus wichtige Einstellung. Ich möchte nicht, dass da noch irgendwas rumgeistert. Gut. Dann möchte ich zu ein paar grundlegenden Erweiterungen gehen, die man sozusagen bei einem Browser haben sollte. Das macht man hier. Extensions, Erweiterungen. Und ja, ich habe keine Erweiterungen. Deswegen, es gibt die Galerie, es gibt hier Internet, deswegen kann man in die Galerie rein. Oder auch nicht. Sehr gut. Und dann gehen wir ein paar grundsätzliche Add-ons an, die eigentlich existieren sollten auf einem Browser zum Beispiel. Fangen wir mit einem an, das eigentlich keine Sicherheitslücke schließt, aber eigentlich wichtig ist, schon wenn man im Internet unterwegs ist, also ein Adblock. Weil Werbung geht einem auf den Keks. Adblock Plus ist bekannt eigentlich, weil es schon auf auch vielen anderen Browsern läuft. Es wurde ursprünglich mal für Firefox entwickelt und ja, es existiert eine Portierung für Chrome und die funktioniert sehr gut. Rein theoretisch sind Plugins auch Sicherheitslücken, aber Plugins sind immer mehr oder weniger quelloffen. Sie sind in JavaScript geschrieben und JavaScript kann man sich generell anschauen. Und Adblock Plus wird von vielen Leuten gemacht und es wird auch von wirklich Leuten, die sich auskennen, auch empfohlen. Deswegen wird das installiert, läuft dann hier oben einfach in der Adresszeile mit. Man kann es für bestimmte Seiten ausschalten, weil es vielleicht auch etwas fehlerhaft als Werbung erkennt. So. Dann ein Plugin, das ich schon bei Opera kennengelernt habe, das es auch für Firefox gibt. Das es auch hier gibt, und zwar NotScripts. Und das ist das Plugin, das JavaScript stoppt.
Stoppt soll. Funktioniert es halt nicht richtig. Also
nicht ganz?
Nicht benutzbar. Das kann von Webseiten mit ganz wenigen Tricks umgangen werden. Das liegt daran, dass in Chromium zurzeit die Schnittstelle für die Erweiterung nicht die Funktionen hat, die sie bräuchten, um wirklich JavaScript zu blocken.
Funktioniert das über Firefox?
Ja.
Firefox funktioniert das
zurzeit. Ja. Also ja, es gibt es auch für Firefox. Gut, das wusste ich jetzt nicht, tut mir leid.
Ja, das ist ein Problem zurzeit.
Also ich habe es bei mir auch noch nicht festgestellt, dass es das machen würde. Ja. Ghostery.
Du musst Papagei spielen.
Achso, also Ghostery könnte man auch einsetzen, das blockt auch.
Das ist für Einsteiger sicherlich nicht so viel, dann festlegen wollen. Zermin das einfach sagen, einfach alles blocken und dann.
Gut, Ghostery.
Ja, kann man auch Chrome. Wenn ich nicht für Chrome fallen muss. Ist es.
Cool. Ist es. Also, gut, Ghostery kannte ich jetzt persönlich auch nicht. Aber wenn es da von bekannter Person empfohlen wird, dann vertraue ich dem mal. Ich habe es, ja, wie gesagt, selber nicht benutzt. Ich habe eher eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich benutze auch zum Beispiel persönlich für die Cookie-Verwaltung den Vanilla Cookie Manager, weil der hat die Möglichkeit, dass man Cookies grundsätzlich von bestimmten Seiten zulässt. Und zum Beispiel könnte man einfach hingehen, die Seite von den Datenspuren aufrufen und dann einfach ihm sagen, dass man datenspuren.de auf der Whitelist haben will. Das heißt, diese Seite darf Cookies setzen. Und man kann also ihm dann sagen, dass man unerwünschte Cookies sofort löschen haben will. Und in seinen eigenen Einstellungen kann man ihm auch sagen, dass man die Cookies zum Beispiel alle 5 Minuten gelöscht haben möchte, die nicht auf der Whitelist erscheinen. Dadurch hat man ja alle 5 Minuten alle Cookies raus, die man nicht haben wollte.
Das ist ja eventuell erforderlich, weil manche Seiten ja gar nicht zulassen, dass man sie benutzt, wenn man keine Cookies erlaubt.
Also man ja, also wie gesagt, Cookies sollte man whitelisten, wenn man es braucht. Das ist, ja. Auch Foren eben, wie gesagt, die brauchen die Cookies, weil sonst musste man sich wirklich dann unter dieser Einstellung alle 5 Minuten neu anmelden, weil das Forum nicht erkennt, dass man schon mal angemeldet war. Gut. Was ich auch noch benutze, wo wir gerade, ich hatte von dem Referrer gesprochen. Und mit Referrer Control kann man das ziemlich gut machen. Und zwar ist eigentlich die beste Einstellung, wie ich finde, die, dass man einfach gar keinen Referrer sendet. Das ist ja an sich keine böse Sache. Und bedeutet einfach, der Server interpretiert das einfach so, dass man direkt zu dieser Seite gegangen ist, die URL oben eingetippt hat und einfach auf Enter gedrückt hat. Ist ja nichts Böses. Das macht man dann einfach hier, dass man den Standard-Referrer für alle Seiten, die man eintippt, einfach auf Block setzt. Ja.
Naja, auch böse in dem Sinne. Also dadurch, wenn das jeder machen würde, würden halt ganze Konzepte mit meinem Internet zusammenbrechen. Also Google zum Beispiel lebt ja davon, dass es
Ja.
Ja.
Muss das jetzt sein? Ich finde persönlich nicht hübsch, dass
es. Dein Blog, dann sind natürlich die Statistiken auch nicht mehr so schön.
Also naja, also muss so der Blog erkennt dann nur, dass die Seite aufgerufen wurde. Und er weiß dann von wo. Also spätestens das Land kann er noch herausfinden.
Kann ich das also in meinem Referrer nicht blocken?
Das kannst du nicht blocken, das ist nicht Teil des Referrers. Das ist einfach Teil der Internetstruktur. Weil es gibt einfach eine bestimmte... es ist bekannt, welche IP mehr oder weniger wo ist, in welchem Land. Da die so zentrale Vergabestelle gerade bei IPv4-Sachen noch weiß, wo die IPs hin vergeben wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei IPv6 läuft, da habe ich mich noch nicht mit wirklich beschäftigt. Ja.
IPv6 ist potenziell sogar noch eindeutiger, weil wenn man keine Privacy Extensions angeschaltet hat, die eigene MAC-Adresse in der Adresse vorkommt.
Ja, ich?
Ja, aber nur dann. Also es gibt Privacy
Extensions. Ja, da hat man wiederum das Problem, dass die MAC-Adresse auch nicht eindeutig ist. Es kann durchaus vorkommen, dass die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch, dass hier auf den Datenspuren zwei Geräte dieselbe MAC-Adresse haben. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit besteht durchaus, sie ist real.
Entweder laut sprechen oder vorrücker holen, eins von beiden.
Sorry. Also ja, es kam hier die Frage auf, dass, ob es keine Sicherheitslücke ist, ob im IPv6 die eigene MAC-Adresse Teil der IPv6-Adresse ist. Gut. Und zum Schluss eben zum User-Tracking, um es mal ein bisschen zu verwirren, gibt es das Plugin TrackMeNot, dessen Funktionalität eigentlich darin besteht, dass es einfach immer wieder irgendwelche Suchanfragen an Google, Bing und Yahoo sendet und das eben, solange der Browser läuft, werden irgendwelche zufälligen Suchbegriffe eingetippt. Ja, das macht es einfach schwerer, dann genau herauszufinden, was man gesucht hat. Ja. Ja gut, natürlich, man verursacht Traffic, man verursacht ein bisschen Overhead damit. Ja, wenn man begrenzte, wenn man eine begrenzte Verbindung hat oder begrenzten Traffic Limit, dann könnte man, dann sollte man auch vielleicht davon absehen, das zu machen. Es ist nur so eine Sache, eben, wenn man zum Beispiel regelmäßiger Google-Nutzer ist und man nicht möchte, dass eben Google so sehr personenspezifische Daten über einen sammeln kann, eben über die Suchbegriffe, die man eben benutzt, dann ist dieses Plugin durchaus dazu geeignet. Und es ist nur so eine Sache, optional, wenn man eh dann generell andere alternative Suchmaschinen verwendet, muss das nicht sein. Ich möchte es hier nur mal zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja?
Funktioniert dieses TrackMeNot halt immer über solche Pseudonym-Anfragen, weil ich zum Beispiel vom Firefox weiß, dass es die Einstellung da direkt im Optionsmenü gibt. Macht er das dann im Hintergrund genauso oder macht er was anders?
Ja, die Frage war, also TrackMeNot, ob er wirklich Suchanfragen sendet. Ja, er sucht, er sendet wirklich die gesamte Zeit Suchanfragen. Und zwar kann man tatsächlich dann auch ihm sagen, dass er in den sogenannten Tab-Mode switchen soll, dass man sozusagen immer einen Google-Tab offen hat mit seiner neuesten Suchanfrage. Sobald er seine zufällige Suchanfrage sendet, kommen dann eben auch die Ergebnisse hier raus in diesem Tab. Diesen Tab kann man auch lustigerweise nicht schließen, der wird sofort neu geöffnet.
Hm? Spannend,
aber das Ding sucht nach irgendwelchen Standardsachen. Also zum Beispiel, jetzt ist der aktuelle Suchbegriff eBay. Vorhin war es Rihanna. Ich glaube, das ist einmal pro Minute.
Wenn das genug Leute installiert haben, ist das ein
Service gegen Google? Nein. Dazu sind es einfach, einmal pro Minute, also, man kann bei einmal pro Minute nicht von einem DDoS sprechen. Das ist
die Frequenz erhöhen?
Ich glaube, ob die Frequenz zu erhöhen ist. Warte mal. es gibt die. Ja, man kann bis zu 10 Mal pro Minute gehen. Also alle 6 Sekunden. Viel Spaß. Aber das ist immer noch kein DDoS von Google. Das wären ja zigtausende Suchanfragen innerhalb von allerkürzester Zeit, die noch nicht mal sind, wirklich bearbeitet werden von der kleinen Seite. Also gut, das waren meine Vorschläge zum sicheren Surfen. Ja.
Wie sieht's mit Flash-Cookies aus?
Flash-Cookies ist leider so eine Angelegenheit, die muss man wirklich dann immer manuell löschen.
Da gibt es auch Plugins. Also das finde ich relativ kritisch, aber bei Plugins, die haben all die ganzen Beschränkungen, die man bei Cookies schon eingebaut hat, die hat man ja bei Flash-Cookies gar nicht.
Ja, das ist, deswegen ist ja auch diese Einstellung, dass die Plugins nicht sofort gestartet werden, auch in dem Sinne sinnvoll. Wie ich sie benutze, das...
Hm? Ja, es ist für realistisch ganz auf Flash verzichtet zu können.
Ganz nicht, wie gesagt, deswegen ist es ja diese Option, dass der Flash nur so lange blockiert wird, bis man es selber starten möchte und dann wählt man nur den bestimmten Teil aus, den man wirklich sehen möchte, also man könnte wirklich
gerade bei YouTube geht es ja inzwischen das Gewohne.
Ja, man kann HTML5 anwenden, das stimmt. Das geht und das, die HTML5-Plugins gehen dann auch natürlich in die normalen Plugins über. Plugins. Cookies. Entschuldigt bitte.
Ich
Spiel noch ernsthaft spielen. Ich weiß links nicht, ob es mit Chromium erfahren ist. Hard Defense Everywhere. SSL ist zwar ein bisschen kaputt, wie man so weiß. Allerdings ist das immer noch besser als Latex erfahren zu sein.
Das
will ich immer noch zugelassen.
Das
wie auch von einer bekannten Organisation, beziehungsweise Foundation, F.org, gibt es auch nur auf deren Webseite. Das wir jetzt
wieder machen. Also, es wurde vorgeschlagen, also das Plugin HTTPS Everywhere, das gibt es, das sozusagen die Reihenfolge vertauscht, in der die in der Anfrage auf einen Server gesendet werden. Also es wird zuerst versucht, über HTTPS Verbindung aufzubauen.
Stimmt nicht ganz, die hat eine Liste,
ach so,
eingetragen. Ah, das auch selber noch
dafür. Ah, das ist also gut, das ist also ein Plugin, das auch durchaus zu empfehlen ist, dass man eben verschlüsselte Verbindungen aufbaut, weil HTTPS im offenen Netzwerk nicht sofort zu entschlüsseln ist. Gut. Soweit zum Sammelsurium an Plugins. Zurück zum Vortrag. Das Verhalten im Internet der User ist also mindestens genauso wichtig wie eine Konfiguration des Browsers, weil wenn man trotzdem Sachen im Internet macht, die unsicher sind, zum Beispiel eben, wenn der Browser einem eine Sicherheitswarnung eines HTTPS-Zertifikats zum Beispiel sagt, obwohl eigentlich die Adresse so bekannt ist, dass das Zertifikat eigentlich gültig sein müsste, dann sitzt jemand in der, das ist dann ein Anzeichen für eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke, also der Mann in der Mitte. Das heißt, jemand hockt mit bösen Absichten zwischen eurem Rechner und dem Server. Und der kann tatsächlich dann die Päckchen auch aufmachen.
Witzigerweise habe ich gestern bei datenspuren.de ein Zertifikatsproblem.
Das ist, wie gesagt, die Sache, auch gute Seiten können Zertifikatsfehler haben, weil zum Beispiel eben die Datenspuren als Veranstaltung nicht wirklich das Geld haben, sich ein signiertes Zertifikat von CA-Zert oder von den großen Zertifikat-Herausgebern und Signierern kaufen können, weil das kostet richtig Geld. Deswegen, man muss schon ein bisschen schauen, wem das Zertifikat gehört, von wem es auch signiert ist, weil diese Zertifikate, die wie zum Beispiel die Datenspuren, sind sogenannte selbstsignierte Zertifikate, das heißt, sie verweisen auf sich selbst. Was dementsprechend kein Fehler ist, der Browser sagt nur den Fehler, dass dieses Zertifikat nicht in einer großen Bibliothek bei CA-Zert vorkommt.
Was ja auch Vorteile
hat. Ja, in gewisser Form. Weil bei CA-Zert wurde auch schon mal eingebrochen.
Nach Papa. Für den Sweep. Nach Papa.
Ja. Also. Es kam die Frage, ob eben Zertifikate. Wie Zertifikatsfehler eben zu behandeln sind. Ob das selbstsignierte Zertifikate sind oder einfach nur gestohlene Zertifikate oder. Ja, übernommene Zertifikate, die nicht auf den richtigen Rechner verweisen. So, Verhaltensregeln im Internet betreffen aber nicht nur das Surfverhalten im Internet selbst, sondern auch zum Beispiel, wie man mit E-Mails umgeht. Das möchte ich hier auch kurz anreißen. Und gerade bei E-Mails kann man sich durchaus strafbar machen, was man tut. Weil man, wenn man eben etwas blauäugig mit den E-Mails umgeht
und bestimmten Anforderungen auch nachgeht, nicht Aufforderungen nachgeht, die in diesem E-Mail geschrieben sind, kann man sich strafbar machen. So, ich spreche hier vom Geldwäsche, die sozusagen mit diesen armen Leuten arbeiten. Es gibt es wirklich, ich habe auch selber solche E-Mails schon mal bekommen. Löschen. Also, zum Browsen, immer. Immer, wann immer möglich, neben HTTPS verwenden. Das ist eine verschlüsselte Möglichkeit, dann eben mit dem Server zu reden. Fehlerhafte Zertifikate hatten wir gerade eben. Also wenn ein Zertifikatsfehler vorkommt bei einer bekannten Seite, die eigentlich ein signiertes Zertifikat bei den großen Signierern haben sollte, es aber scheinbar nicht hat, nicht zulassen und die Verbindung nicht aufbauen. Aber bei Seiten, die eben ein selbst signiertes Zertifikat haben, haben auch sogenannte, sind auch Zertifikatsfehler, weil eben die in der großen Bibliothek nicht vorkommen, aber dieses Zertifikat ist immer noch sicher. So, trotzdem, persönliche Daten gehören nicht ins Internet, weil gerade bei der jüngeren Generation, also so noch im Schüleralter, ist es immer so ein Brauch, einfach mal Sachen über sich ins Internet zu posten, die eigentlich da überhaupt nichts verloren haben. Wahrscheinlich, weil man zu Hause sitzt, es bequem hat, dann denkt man einfach, man ist in seinem intimen Umfeld und dass der Computer, der Teil des intimen Umfelds ist, bei dem das Anvertrauen ganz Problem ist. Es kommt dann genauso, wie wenn man einfach auf der Königsbrücker Straße steht, jeden anquatscht und ihm seinen Namen verrät, sein Alter, seine Adresse und so weiter. Zum Beispiel auch das Facebook-Profil, zum Beispiel auch bei Google zu finden sind, mit allen Bildern und allen Posts, die man gemacht hat, die Leute nicht ihre Einstellung beachten. Was auch ziemlich gerne gemacht wird, dass irgendwelche zusätzlichen Toolbars oder Smiley-Päckchen einfach installiert werden, weil hübsche Smileys oder einfach bei der Installation einer anderen Software sozusagen gefragt wird, ob man nicht zufällig noch diese Software mit installieren möchte. Leider als neues, abschreckendes Beispiel, Java möchte gerne, glaube ich, Symantec-Sachen mit installieren. Und das, wenn man da einfach mal ganz schnell durchklickt, dann hat man das plötzlich am Hals.
Das macht das bei jedem Update. Laut? Das macht die Java bei jedem Update.
Ja, Java versucht bei jedem Update, also seitdem Oracle wirklich Java gekauft hat, versucht Java mit jedem Update irgendeine Software Huckepack mit zu installieren. Das ist nervig und es bringt auch nicht wirklich was. Und was auch wichtig ist, starke Passwörter verwenden für alles, was man im Internet macht. Und nicht ein starkes Passwort für alles, sondern möglichst ein starkes Passwort für jeden einzelnen Dienst. Also viele Passwörter. Weil es ist dann einfach, wenn man ein Passwort geknackt hat, das dann auch auf alles andere anzuwenden. Und dazu habe ich mir von XKCD einen Comic ausgeliehen, in dem sozusagen sehr hübsch eigentlich dargestellt wird, was eigentlich falsch gemacht wird, was aber eigentlich generell als das Nonplusultra dargestellt wird, an Passwortsicherheit und was eigentlich Passwortsicherheit ist. Also viele meinen, man könnte einfach ein Wort nehmen, ein paar Zahlen, ein paar Buchstaben durch Zahlen ersetzen, vielleicht noch ein Sonderzeichen noch reinmischen. Das Problem ist, das Passwort ist kurz dadurch und man kann es sich als Mensch ziemlich schwer merken. Das ist problematisch. Man könnte aber auch zum Beispiel mehrere normal geschriebene Worte nehmen, die einfach hintereinander schreiben. Gut, dann vielleicht noch für ein Und tatsächlich mal das kaufmännische Und einsetzen. Auch vielleicht ein paar Satzzeichen nehmen, wenn es gibt leider Seiten, die das nicht zulassen, dass man Satzzeichen verwendet im Passwort. Das ist dann leider auch zu beachten. Aber möglichst hier zum Beispiel vier Worte, die eigentlich in keinem Kontext miteinander stehen, nehmen. Dadurch ist das Passwort lang und dadurch, dass das Passwort eigentlich völlig abstrus ist und nicht wirklich Sinn ergibt, kann man es sich besser merken. Es ist Naja. Es ist ein Unikat. Das mal soweit. Und zum Schluss E-Mails. Seitdem ich studiere, habe ich ein E-Mail-Konto bei der Universität. Das ist immer so. Und da gehen auch sehr interessante E-Mails darauf ein. Zum Beispiel E-Mails von großen Geldsummen irgendwo an einem etwas schlechter erreichbaren Ort sind, zum Beispiel in einem Konto eines Verstorbenen oder als Gold gelagert in einer Kiste mitten in der Wüste. Ich hatte beide Fälle schon nach. Und dann wird man entweder von einem Expeditionsleiter oder von einem Bankangestellten angeschrieben, dass man das Geld doch einfach außer Landes schaffen könnte, dass man 50% des Betrags sozusagen als Belohnung bekommt, weil sonst ja die Regierung es einheimsen würde. Glaubt das nicht. Sie wollen euer Geld in dem Sinne, dass ihr ihnen Geld überweist, um zum Beispiel bestimmte Beamte zu bestechen oder Material zu beschaffen. Das, ja, es ist einfach.
Oder der alte Klassiker, die Bearbeitungsgebühr.
Genau, richtig, der Klassiker, die Bearbeitungsgebühr. Und aber auch die andere Seite ist, den Fall hatte ich auch zum Beispiel, dass jemand sagt, man bekommt, dass man jemanden braucht, der sozusagen als eine Überweisung annimmt, um sie an jemanden anderes weiterzuleiten, dass man zum Beispiel auch 10% des Betrages sozusagen als Belohnung dafür bekommt. Gerade mit diesem, wenn man dieser Art Aufforderung nachgeht, macht man sich strafbar, weil das ist Geldwäsche. So arbeiten, das ist dann Geldwäsche mit einfach unerfahrenen Leuten. Es gibt leider wirklich, gerade in der älteren Generation, Leute, die das gemacht haben. Unschöne Sache. Nicht schön. Und dann die andere Art von Mails, die auch kommt, zum Beispiel PayPal schreibt einen an, dass es Probleme mit dem Account gibt, dass man doch bitte auf eine Seite sich einloggt, die eigentlich gar nichts mit PayPal zu tun hat, wo vielleicht PayPal irgendwo in der URL vorkommt, aber eigentlich keine PayPal-URL ist, und dann sollte man doch da bitte seine Login-Informationen inklusive Sicherheitsfrage und Sicherheitsantwort hinterlegen. Auch eine sehr schlechte Idee, das zu tun. Weil dann ist man seinen PayPal-Account bzw. sein Geld sehr schnell los. Aber auch was...
Generell eine schlechte Idee, in E-Mails mit sicherheitsspezifischem Inhalt, wie zum Beispiel PayPal, auf die Links zu klicken, sondern wenn wirklich sowas anfällt, dann immer die Adresse selber im Browser eingeben und nicht aus dem Mailprogramm gehen. Ja. Weil es gibt 1000 Tricks, um in den Mailprogrammen die Darstellung von Links zu manipulieren, sodass sie einen falschen Inhalt vorgaukeln. Genau. Wenn man es immer manuell eingibt, dann kann man nichts vorgaukeln.
Richtig. So kann man auch zum Beispiel sich immer E-Mails auch als Klartext anzeigen lassen, was ich gerne mache. Das heißt, man sieht schon mal erstmal gar nicht alle Grafiken, die drin sind. Man sieht, was in der E-Mail eigentlich steht. Das ist auch machbar.
Über den Browser dann?
Ja, man könnte auch sozusagen im E-Mail-Programm hingehen, bitte Link kopieren, den Browser dann einfügen, sich den Link erstmal anschauen. Und dann, wenn man meint, dass tatsächlich das ist, dann auf Enter klicken oder auch scheinbar macht man das auch neuerdings sehr gerne mit MMORPGs. Ich habe auch schon mal eine Mail bekommen, wo man mich nach Diablo 2 Logins gefragt hat. Ich spiele zwar selber Diablo, Diablo 3. Man hat mich gefragt, ob ich das nicht auf einer Seite da eingeben könnte. Hätte mich gewundert, dass ich einen Diablo 3 Account habe. Gut. Was?
Ich hab's gerade auf die Diablo 3.
Laut.
Was bitte?
Diablo 3 E-Mails, ja, das ist.
Ja.
Kannst du mal vorlesen?
Ja, lies vor.
Sehr viel Text. Sehr viel Text.
Ja, es ist.
Okay.
über URL zum
Eingang. Und grundsätzlich, E-Mails sind unverschlüsselt. Also auch dort keine Login-Information per E-Mail senden. Denn jeder, der Teil des Netzwerkes ist, der das E-Mail überträgt, kann diese E-Mail lesen.
Was jetzt irgendwie auch ein ganz neuer Trend ist, sind irgendwelche E-Mails, wo angeblich ein ehemaliger Mitarbeiter der deutschen Börse ein System entwickelt hat, wie man bei Online-Casinos ganz fett Geld abstauben kann, indem man immer mit einem bestimmten System sein Geld auf eine bestimmte Farbe setzt.
Ach, sagen wir so, dieses Roulette-Gewinnsystem funktioniert unter der Prämisse, dass man einen unendlichen Geldvorrat hat.
Nein, das ist nicht. Die Bank gewinnt bei Null.
Stimmt, Null. Und viele professionelle Casinos gehen auch damit, dass das Rollen der Kugel auch etwas kostet. Und damit ist dann die Gewinnspanne eh gleich weg. So.
Außerdem gibt es Einsatzlimits von meistens 1000 Euro.
Genau. Jo, das war's erstmal soweit mit meinem Vortrag.